Die Schriftlesung steht heute im Markus 10, Vers 35 bis 45. Da gingen sie zu Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns was tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihm: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die sie es bestimmt ist. Und als die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will und unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll allen Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
Herr Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der erste Gottesdienst mit der fast normalen Liturgie, der erste Gottesdienst, in dem wir wieder singen nach fast 2 Jahren, die Aussicht auf die Tischabendmahlsfeier mit dem grünen Soße ist nach dem Donnerstag, nicht wie im letzten Jahr to go, und das Osterfrühstück nach der Osternacht, aber auch im alltäglichen Leben draußen wird wieder einiges normaler. Ich weiß, da sind bei vielen durchaus gemischte Gefühle dabei. Wie wird das werden, wenn jetzt alles gelockert wird, inmitten einer Virusvariante, die hoch ansteckend ist? Aber ich spüre auch, wie die letzten Wochen so langsam hier die Luft auch ausgegangen ist. Immer wieder zu erklären, warum es diese und jene Regelung gibt, Leute abweisen, die ihren Impfnachweis nicht dabei haben und manches mehr. Die gefühlte Lage ist anders als die tatsächliche Lage, aber ich spüre auch, wie diese Öffnung als Perspektive, wie ich das gebraucht habe. So geht es auch Elia. Auch für ihn ist die gefühlte Lage anders als die tatsächliche Lage. Ich lese aus dem ersten Buch der Könige, aus dem 19. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Und er sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihn sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich. Und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter ein Ginster und wünschte sich zu sterben. Und er sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster ein. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinem Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes in Horeb. Und er kam dort in eine Höhle, blieb dort über Nacht, und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein sanftes, stilles Sausen. Als das in ihr hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel, ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Amen. Der Prophet Elia streitet mit Eifer für seinen Gott. Er steht im Konkurrenzkampf mit einem anderen Gott der damaligen Zeit, mit dem Gott Baal. Baal, ein heidnischer Fruchtbarkeitsgott, den man kürzen will davon. Er ist ein Gott zum Anfassen und Götter zum Anfassen unserer Tage. Das sind vielleicht die Kriegshetze, Spekulationen mit Lebensmitteln und sonstiger Grundversorgung, eigene Sicherheit, aber auch manches mehr. Der Baal unserer Tage hat viele Gesichter, aber er ist nicht weniger verführerisch als damals. Und auf der anderen Seite steht der Gott Elias. Ja, unser Gott ist kein Götzenbild, kein goldenes Standbild, dessen Füße und Hände man küssen kann, vor dessen Angesicht man Kerzen anzünden und Opfer bringen kann, den man mit Fasten, mit Ablässen oder wertvollen Opferkerzen bestechen kann. Dieser Gott ist ein eigenwilliger Gott. Einer, der uns ganz nahe kommt, der aber dann auch wieder ganz unvorstellbar weit weg sein kann. Und eines Tages, da kommt es auf den Berg Karmel, zum großen Showdown. Ein Wettstreit zwischen Elia und den Baalspriestern, ein Wettstreit, bei dem es darum geht, wer denn jetzt der wahre Gott ist. Die Aufgabe ist es, dass der jeweilige Gott selbst sein Brandopfer entzünden soll. Den Baalspriestern gelingt das natürlich nicht. Und Elia verspottet sie, während sie für ihren Gott tanzen, sich selbst kasteien und ihn anflehen, er möge doch Feuer vom Himmel schicken. Ruft lauter, vielleicht schläft er ja, spottet Elia. Und am Ende hat Elia seinen großen Auftritt, denn sein Gott lässt Feuer vom Himmel fallen und verbrennt das Brandopfer samt Altar. Der Beweis ist geglückt. Und Elia lässt sich in seinem Eifer für Gott hinreißen und erliegt der Versuchung, greift zum Schwert, um mal eben alle Baalspriester zu töten oder töten zu lassen. Scheinbar gerechte Strafe vom Götzendienst. Das Schlafschaf hat es endlich alle zeigen können und der Sieg am Karmel ist die Bestätigung für seinen Glauben. Aber nun fürchtet er sich. Sein Leben ist in Gefahr, denn er hat damit nicht gerechnet, fühlt sich von Gott im Stich gelassen. In seinem Eifer für Gott hat er sich in seiner Glaubensvorstellung verrannt. Und er ist der Versuchung erlegen, Gott und Glauben fest zu definieren. Und am Ende dieser Spirale aus Versuchung und Sünde steht er tot. Zum einen ganz real, denn die Frau des Königs, die Sehne, trachtet ihm nach seinem Leben. Aber auch im übertragenen Sinn, der Tod seines Glaubens. Jetzt, wo er Gott so dringend bräuchte, fühlt er sich von ihm im Stich gelassen und das passt nicht in sein Konzept. Er scheitert in seinem Glauben in dieser Situation, denn er, der für Gott geeifert hat, Ja, als ein Prophet, die ganz engen Kontakt zu ihm zurückgestanden hat, eine innige Beziehung zu ihm hat, der muss nun erleben, dass Gott schweigt. Dass sein Glauben ihm nicht mehr trägt, dass er keine Antwort mehr bekommt. Das lässt ihn bezweifeln und verzweifeln. Und er stellt sich die Frage, wofür das alles? Er flieht in die Wüste, um dort zu sterben. Ausgebrannt, ohne Motivation, zieht er sich in die Einsamkeit zurück, bricht alle Kontakte ab und möchte nur noch eins: sterben. Endlos genervt. Und am Ende ist er aber da in der Einsamkeit der Wüste, findet Elia wieder zu sich und zu Gott. Da, wo er mit den Kräften am Ende ist, er sich in seiner Resignation einigelt, öffnet sich ein kleiner Spalt, in den die Nachricht des Engels eindringen kann. Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia, er fragt nicht weiter nach. Er isst und er trinkt, lässt sich von Gott stärken, kein gebratenes Mastkalb, kein Festmahl, das Gott hier für ihn bereitet, sondern eine ganz einfache Speise, Wasser und Brot. Einfachste Dinge, mit denen Gott Elia stärkt und ihm zeigt, dass er ihn nicht aufgegeben hat. Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Wer ist es, der uns heute anspricht? Wer macht mir immer wieder neuen Mut und gibt die Kraft durchzuhalten? Was stärkt uns, was hilft uns, aus dieser Spirale von Mutlosigkeit auszubrechen, wenn die Luft dann einmal raus ist? Ich glaube, es sind manchmal genau solche kleinen Gesten, die neuen Auftrieb geben. Kleine Momente, die so ein Kurzurlaub für die Seele und den Glauben sind in dieser verrückten Zeit. Vielleicht ist es der Blick auf die große Hilfsbereitschaft am Anfang der Corona-Zeit, aber auch jetzt für die Geflüchteten aus der Ukraine. Vielleicht ist es das Wissen, dass mit den Lockerungen jetzt jeder Einzelne mehr Verantwortung trägt, dass mehr möglich ist und dass ich aber mit der größeren Verantwortung mehr Entscheidungsspielräume kriege, mehr Handlungsspielräume. Maske nicht mehr tragen zu müssen, heißt nicht, sie nicht mehr tragen zu dürfen. Noch trägt mein Glaube und das Vertrauen, dass Gott uns irgendwie durch diese Zeit hindurchführen wird. Gleichzeitig das Staunen darüber, was wir als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft in diesen Jahren zustande gebracht haben. An Zusammenhalt, an guten Ideen, an persönlichen Opfern, im Kleinen wie im Großen, in der Forschung bei der Entwicklung von Impfstoffen und Schnelltests. Steh auf und iss, hast einen weiten Weg vor dir. Gestärkt durch die Ansprache des Engels macht Elia sich auf den Weg. 40 Tage und Nächte geht er bis zum Berg Horeb. Sie kennen den Berg auch unter dem Namen Sinai. Gestärkt durch die Ansprache des Engels, gestärkt mit Wasser und Brot, geht es für Elia wieder aufwärts. Nicht nur bildlich gesprochen, sondern auch geografisch. Vom Berg Karmel kommen geht es hinab in die Wüstenerfahrung seines Lebens, um dann zum Horeb wieder aufwärts zu gehen. Der Weg zu Sinai, zum Horeb, auch ein Weg zurück zu Gott. Elia verändert sich auf diesem Weg. Sein Glaube verändert sich. Er ist an dieser Erfahrung gewachsen. Er hat erfahren, dass Gott nicht nur der Gewaltige ist, der Feuer vom Himmel fallen lässt. Der Weg zum Horeb öffnet ihm die Augen. Augen gerade für diese kleine, für diese sanfte Seite Gottes. So schafft es Elia, sich aus dem eigenen, um sich selber zu drehen, auszulösen. Er schafft es, sich selbst und sein Glauben zu hinterfragen, als gehört Mut. Mut, sich selbst so zu sehen, wie die anderen mich sehen und nicht, wie ich gerne wäre. Mut aber auch, sich auf Neues einzulassen. Elia bringt diesen Mut auf. Und am Ende begegnet er Gott. Er lässt sich von ihm die Zusage geben, dass er nicht alleine ist. Auf einmal gibt es ganz viele andere, die in der gleichen Situation sind. Und Elia steht nicht mehr alleine hinter dem Glauben an Gott, sondern er hat ganz viele Mitstreiter, die ganz genau seine Meinung sind. Aber auch Elia darf Gott nur Vorübergehen begegnen. Er darf ihn nur von hinten sehen. Gott nur im Vorübergehen begegnen zu können, heißt, dass ich ihn nicht festhalten kann. Nicht festnageln, ihn in aller Ruhe zu betrachten, um ein exaktes Bild zu bekommen. Gott will mir immer wieder neu begegnen. Immer wieder anders, vor allen Dingen anders, als ich es erwartet habe. Denn der Gott, der eben noch Feuer vom Himmel fallen lässt, ist jetzt nicht im Feuer, nicht im Sturm und nicht im Erdbeben, sondern offenbart sich in der Stimme einer lautlosen Stimme. Nach heute wirkt er nicht unbedingt mit großen und mächtigen Wundern, sondern vielmehr in dem Kleinen. Ganz leise, ganz unauffällig. Nicht immer nehme ich sein Wirken wahr, aber wenn ich der Versuchung widerstehe, ihn auf eine Wirkweise festzulegen, auf meine Wirkweise und meinen Willen festzulegen, sondern stattdessen auch auf andere Begegnungen zu achten, wenn ich mich quasi auf Gottes Tempo einlasse, dann kann ich sehen, wie viel sich bewegt, wie viel sich verändert. Auf diese kleinen Bewegungen zu achten, mir durch sie meinen Glauben zu stärken und mich aus der Selbstverständlichkeit meiner Vorstellungen rauszulösen, das wappnet gegen die vielen Verlockungen der Wahlswürze unserer Tage. Darum achten Sie auf Ihre Kraftquellen, modern nennt man das Resilienz. Erzählen Sie einander davon, stärken Sie sich gegenseitig, lassen Sie sich im Abendmahl von Gott und Christus neu stärken. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft ist, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.